HR-Funk Info. Die Informationssendung des Freien Radios in Karlsruhe präsentiert die besten Beiträge aus den Freien Radios und Beiträge unserer Redaktion. Täglich neu und nur bei Querfunk Karlsruhe auf der 104,8 MHz.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Querfunk Info am Donnerstag, den 24. Oktober 2024. Heute hören wir einen Beitrag vom Freien Radio Berlin. Es geht um Hausbesetzungen in Kreuzberg der 70er und 80er Jahren aus der Sendereihe Nachklang. Die Geschichten und Stimmen von SeniorInnen aus Berlin einfängt, die zu dieser Zeit gelebt haben. Viel Spaß beim Hören wünscht Sebastian Schäfer für Querfunk Info.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Nachklang. Wir nehmen euch in dieser Folge mit in die Straßen, Parks und Kieze von Friedrichshain-Kreuzberg. Mit dabei sind die Geschichten und Erinnerungen der Menschen, die hier schon seit Jahrzehnten leben. Das Radioprojekt Nachklang hatte sich zur Aufgabe gemacht, die Stimmen und Erlebnisse der älteren Generationen einzufangen. Mit einem mobilen Audio-Setup auf einem Lastenrad fährt das Team durch den Bezirk, trifft Seniorinnen und Senioren, besucht mit ihnen biografisch wichtige Orte und spricht über das Leben im Kiez, über Wandel und über persönliche Anekdoten. Die Interviews werden teils live gestreamt, teils nach der Aufnahme über Freie Radio bis Berlin-Brandenburg gesendet. In jedem Fall aber archiviert und so bewahrt. Nachklang ist mehr als nur eine Sammlung von Erinnerungen, es ist ein akustisches Denkmal für die Stimmen und Perspektiven, die oft übersehen werden. Bleibt dran und taucht ein in die bewegende Geschichte unseres Bezirks.
Nachklang. Die Stimmen der Älteren aus Friedrichshain und Kreuzberg.
Ja, wir stehen hier also am Leuschnerdamm Nummer 9 am Hinterhof auf dem Kinderbauernhof, der sich direkt an den Hinterhof anschließt. Und man sieht hier im Hinterhof so ein kleiner angedeuteter Turm in der Architektur drin. Die Fassade ist weiß, schön renoviert. Man sieht auch so eine kleine Dachterrasse da angebaut. Es sieht alles sehr ordentlich aus. Und hier im Hintergrund sind ein paar Ponys, die scharren und Kühe und ein Misthaufen steht direkt neben uns. Den Kinderbauernhof kann man immer noch besuchen.
Im Leuschnerdamm, da blickt man aufs Engelbecken heute und auf die Michaelkirche und damals
auf die Mauer.
Auf die Mauer. War eine ziemlich andere Zeit und das deutet schon an, worüber wir sprechen wollen heute, beziehungsweise über welche Zeit wir sprechen wollen. Und zwar über die 80er Jahre hauptsächlich eigentlich und jetzt in dem Fall über den Leuschnerdamm Nummer 9. Und wir stehen hier mit Uschi. Und Uschi lebt in Kreuzberg immer noch und zwar seit 1977. Und Uschi, vielleicht kannst du ja schon mal andeuten, warum wir jetzt hier im Kinderbauernhof bzw. am Leuschnerdamm Nummer 9 im Hinterhof stehen.
Das war eine sehr, sehr wichtige Zeit für mich im Leuschnerdamm 9, also im Turm, wie es ja immer hieß. Da ist ja so ein angedeuteter Turm im Innenhof und deswegen heißt es Turm. Und ich meine, dieses Gebäude wurde 79 so als eines der ersten in dieser Phase besetzt, aus der Jugendbewegungszeit heraus, von Jugendlichen besetzt. Und wir haben das dann quasi 81 übernommen, weil für die Jugendlichen war was anderes wichtig. Und dann sind wir rein. Sie hatten auch Anfang 79 versucht zu verhandeln und Mietverträge zu kriegen. Und die haben sich irgendwie, die Stadt hat sich blöd angestellt. Und es gab nicht das, was sie wollten. Jedenfalls nicht, wie sie sich das vorgestellt hatten. Und wir sind dann rein und wir waren die Nichtverhandlerinnen. Heute heißt sie Verhandlerin. Wir haben ja damals nicht gegendert. Deswegen hieß auch Besetzerrat und nicht Besetzerinnenrat, wie wir das heute sagen würden.
Hast du schon ganz viele Themen angerissen, die wir alle noch mal ein bisschen vertiefen wollen. Erstmal würde ich gerne von dir wissen, wenn du sagst wir, wer ist denn dieses Wir, das sich hier im Haus breit gemacht hat?
Als wir eingezogen sind, wir waren zu viert, gab es diese Art von Zusammensetzung schon. Und es war auf jeden Fall der radikale Teil oder einer der radikalen Teile von der Bewegung. Wir sind vorher, da kommen wir ja noch nachher hin, aus der Cottbuser Straße 8 ausgezogen. Und weil wir nicht Verhandlerinnen waren und sind dann in dieses Haus.
Und kannst du noch mal ein bisschen einordnen, das war jetzt so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Wie war hier so die Stimmung? Wie sah es hier aus in Kreuzberg? Warum gab es überhaupt Besetzungen?
Also Anfang der 70er gab es ja diese Autobahnplanung, ja, bis zur Mauer über den O-Platz. Ein Unding, wie die 100 heute auch ein Unding ist. Und da wurden dann Häuser leer stehen lassen, verfallen und so weiter und so fort. Es gab keine Instandsetzung mehr und es gab unglaublich viel Leerstand und es gab leider auch viel Abriss. Ich meine, das neue Kreuzberger Zentrum ist ja dadurch entstanden, weil da alles vorher abgerissen wurde wegen der Autobahn. Zu der Zeit, Ende der 70er, war der Wohnungsmarkt für gute Wohnungen total angespannt. Also gute Wohnungen gab es wenig. Aber es gab eben, wie ich gesagt, dieser unendliche Leerstand. Und es waren natürlich schon ganz schöne Bruchbuden, aber die standen bereit für uns.
Und du, kannst du vielleicht erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du Teil von der Hausbesetzer-Szene geworden bist?
Na, ich gehörte schon lange zum radikalen Teil von Bewegungen. Ich fühlte mich damals als Sozialrevolutionärin. Und naja, die Besetzungen fingen an und das war ganz klar. Ich meine, da bin ich Teil dessen, selbstverständlich. Aneignung und Eigentum in Frage stellen war schon immer ein Thema, ein wichtiges Thema.
Und wie kann man sich denn so einen Alltag vorstellen als Hausbesetzerin zu der Zeit zumindest? Also ist das dann was, was quasi den Alltag bestimmt hat oder wovon habt ihr gelebt? Wie sah das aus, wie ihr da miteinander gelebt habt? Hat das euren ganzen Tag bestimmt oder hattet ihr Jobs, denen ihr nachgegangen seid? Wo habt ihr Kohle herbekommen für Essen, für Kohle wahrscheinlich, Kohleheizung?
Naja, es gab alles. Ich meine, viele waren auch Studierende. Ich war damals auch Studentin. Hab mich während der Besetzung, während der Nachtwachen teilweise auf irgendwelche Klausuren vorbereitet. Nachtwachen waren wichtig, um vor einer plötzlichen Räumung geschützt zu sein. Wir lebten von wenig Geld, manche hatten gar kein Geld. Und es war immer eine kollektive Organisierung des Alltags. Also Kohlen sind wir klauen gegangen, also nachts losgezogen zum Güterbahnhof in Neukölln. Und haben da Briketts von den Waggons runtergeklaut. Und das war schon auch harte Arbeit, aber es war gut, es hat auch Spaß gemacht. Oder es gab Leute, die kollektiv eingeklaut haben, aber nicht bloß für uns, sondern dann wurden die Einkaufswegen auch stehen gelassen und Leute konnten sich bedienen, die kein Geld hatten. Und also es wurde viel kollektiver gedacht und gehandelt und niemand wurde zurückgelassen.
Wir können ja noch mal sagen, wo wir gerade sind. Wir gucken hier gerade auf die Gänse, die einen kleinen Spaziergang über den Kinderbauernhof machen. Nebenbei werden die kleinen Ponys hier gestriegelt, nennt man das wahrscheinlich. Und das eine kriegt auch so kleine Füßchen angezogen. Also die Geräusche kommen vom Kinderbauernhof, auf dem wir gerade stehen und blicken auf den Hinterhof vom Leuschnerdamm Nummer 9. Jetzt hast du schon gesagt, es gab Nachtwachen, weil ihr quasi die ganze Zeit in der Gefahr wart, geräumt zu werden. Du hast schon gesagt, ihr gehörte zu der Fraktion, nicht zu verhandeln. Wie sah das dann in Bezug darauf aus?
Nachtwachen waren notwendig für die Nichtverhandlerinnenhäuser, weil wir natürlich immer in der Gefahr waren, geräumt zu werden. So, und die Position von uns als Nichtverhandlerinnenhäuser waren in dem ganzen politischen Setting sehr, sehr wichtig, weil wir damit einen größeren Druck ausgeübt haben auf die Politik. Ich meine, 160 Häuser, die besetzt waren, dann irgendwann in den 81ern. Die meisten wollten verhandeln und wollten tatsächlich Mietverträge und wollten Instandsetzung. Uns war das Haus an sich nicht so wichtig, sondern für uns war der Kampf wichtig, was zu erreichen. Wohnung für alle und preiswerter Wohnraum, also so gesamtgesellschaftliche Ziele und nicht bloß, dass wir ein Haus für uns haben. Und deswegen auch Eigentum haben wir in Frage gestellt. So, und wir wollten nicht ins Trockene kommen, sondern da was bewegen. Und das haben wir auch. Dadurch, dass es uns gab, war die Möglichkeit für die Häuser, die verhandeln wollten und tatsächlich auch instand setzen wollten und so weiter, was ja auch legitim ist. Und wir haben zusammen natürlich auf der Straße auch irgendwie uns bewegt und gekämpft. Aber sie wollten halt Instandsetzung und wollten da auch dauerhaft wohnen bleiben. Und dadurch, dass es uns gab und wir dann auch irgendwann Haus für Haus geräumt wurden, haben die tatsächlich gute Verträge gekriegt. Und langfristige, ne, auf 30 Jahre und wirklich auch mit Selbstbestimmungsrecht und niedriger Miete und so weiter und so fort. Das war schon auch ein Erfolg.
Kannst du ungefähr einschätzen, wie groß die Fraktion der Leute war, die gesagt haben, wir verhandeln nicht, wir haben größere politische Ziele, und die andere Fraktion, die gesagt hat, wir leben hier in einem Haus und wir möchten das als Wohnraum erhalten, und zwar für uns und zu guten Konditionen?
Die Mehrheit waren die Verhandlerhäuser und nicht wir. Aber ist auch okay. Also ich glaube, es hätte auch nicht mehr gebraucht, um diesen Druck zu erzeugen. Und für uns war halt auch noch wichtig, nicht, dass die anderen das nicht auch wollten, aber dass die Gefangenen freikommen. So, deswegen war auch unser Credo, wir verhandeln nicht.
Weil die Gefangenen, die von vergangenen Räumungen im Knast saßen, oder auch Gefangene darüber hinaus?
Also von Räumungen, also von, aus den Häusern heraus gab es niemand, der oder die im Knast war, sondern von den Riots auf der Straße, wie am 12.12.1980 nach der Räumung vom Frankl-Ufer 48, wo es dann spontan zu einem Riot kam. Und da sind doch leider ganz schön viele eingefahren.
Hattet ihr da Erfolg?
Teilweise haben sie 2,5 Jahre für Landfriedensbruch gekriegt. Sie kamen dann zum Teil früher raus, aber natürlich offiziell nicht aufgrund unseres Drucks. Aber ich denke, das hat natürlich auch letztendlich eine Rolle gespielt.
Jetzt wart ihr hier drin, ihr habt gesagt, ihr verhandelt nicht. Wie lange habt ihr es geschafft, das aufrechtzuerhalten? Wurdet ihr geräumt? Seid ihr irgendwann woanders hingegangen, aus anderen Gründen?
Wir wurden 83 geräumt und sind dann als Kollektiv nicht irgendwo anders hingegangen, aber wir kennen uns heute noch.
Wie viele wart ihr zu dem Zeitpunkt, als ihr geräumt wurdet?
Über 20.
Und erinnerst du dich noch daran, wie das ablief? Also war das überraschend für euch? Hat sich das vorher schon sehr angedeutet? Wie ist das vonstatten gegangen?
Es hat sich angedeutet. Und eigentlich hatten wir uns auf eine Räumung vorbereitet gehabt, dass wir das nicht so ganz kampflos aufgeben wollten. Und wir waren ja nur 3 Meter oder 4 Meter von der Mauer entfernt. Und wir hatten damals die Planung, das so gut zu verbarrikadieren und dann über die Mauer wegzukommen. Was ja dann später beim Kubat-Dreieck 88 auch gelungen ist, bei der Besetzung vom Linné-Dreieck. Das war eigentlich unsere Planung, aber das war dann in der Realisierung doch nicht so weit gekommen.
Und ihr seid dann alle bei der Räumung inhaftiert worden?
Nee, es gab keine Inhaftierung. Personalfeststellung, aber niemand wurde irgendwie so festgenommen.
Wenn ihr das als nicht einfach nur, ihr braucht Wohnraum und hier ist welcher da, verstanden habt, sondern als ein politisches Projekt. Habt ihr euch versucht, in der Nachbarschaft auch mit quasi ganz normalen Mietshäusern, mit den Menschen, die hier leben, zu connecten, mit denen ins Gespräch zu gehen, mit denen politisch auch was zu verhandeln?
Da hatten wir Arbeitsteilung gemacht. Also wir Nichtverhandlerinnenhäuser haben uns dem Kampf verschrieben gehabt. Das heißt, letztendlich immer auf einer radikalen Art unterwegs zu sein, die ganze Welt mit in den Blick zu nehmen, uns eher mit Kopenhagen, Amsterdam und Zürich zu verbinden mit den besetzten Häusern. Die sogenannten Instandbesetzerinnen, die haben ganz viel Nachbarschaftsarbeit gemacht und Leute mit einbezogen. Das war eine gute Arbeitsteilung. Wir waren für die Zuspitzung zuständig und für die Weltlage. Und die anderen haben wirklich gute Basisarbeit gemacht. Das war eigentlich großartig. Natürlich haben wir uns auch gestritten. Also wir haben ja wöchentlich Besetzerrat, na, Besetzerinnenrat gemacht und haben uns auch viel gestritten und gefetzt oder Vollversammlungen mit Hunderten von Leuten. Und wir haben uns organisiert. Trotz Streit haben wir irgendwie das hingekriegt, gemeinsam unterwegs zu sein. Und das war eine Stärke. Und die Mieterinnenbewegung, die vorher schon da war, also auch in Kreuzberg gab es viele Mieterläden und so weiter, das war ja der Boden, der schon bereitet wurde für die Besetzungswelle. Und auch die wurden letztendlich gestärkt dadurch, dass es uns gab, auch wenn es dann irgendwann mal sogenannt befriedet war, dass die einen geräumt waren und die anderen hatten ihre Verträge.
Du sagst, es gab schon eine Mieterbewegung und ihr habt denn diese Häuser als Autonome besetzt. Hat es einen Einfluss gehabt auf die Wohnungs-, die Mietpolitik oder auf die Besetzenden, die verhandelt haben? Also wäre das anders gewesen, wenn es keine autonome Besetzung gegeben hätte? Also auch mit Blick auf heute.
Ich denke, wir haben tatsächlich eine Gentrifizierung lange, lange hinausgezögert. Eben gemeinsam mit der Mieterinnenbewegung so. Und dass auch Modernisierungen anders abliefen, wesentlich mieterinnenfreundlich, dass mehr Instandsetzung dann auch gemacht wurde, dass Genossenschaften auch mehr zum Zug kamen. Das alles war auf jeden Fall Ergebnis von unserem gemeinsamen Kampf.
Und ich würde noch mal ein bisschen zurückspulen zu der Besetzung selbst. Also für Leute, die da keine Ahnung haben, wie funktioniert sowas? Macht man da die Tür auf und hängt eine Fahne raus und sagt, es ist besetzt? Oder was muss man da tun sozusagen? Was musstet ihr damals tun, um ein Haus zu besetzen?
Naja, also die ersten Häuser waren ja noch schwieriger. Da musste dann schon irgendwie erstmal clandestin das Ganze vorbereitet werden. Und dann geguckt werden, dass irgendwie... Also in den 79 gab es dann natürlich Verhandlungsversuche und Versuche, die politische Ebene mit einzubeziehen und so weiter. Und ab 81 nach der Räumung des Frenkelufers am 12.12.80 gab es ja dann plötzlich so eine Explosion von Besetzungen. Und ich denke, das kann mit heute gar nicht mehr verglichen werden. Da sind dann einfach Leute reingegangen und ja, haben eine Fahne rausgehängt und waren drin. Heute ist es natürlich nicht mehr so einfach. Wir haben ja jetzt vor Jahren die Habersatzstraße zum Beispiel besetzt mit ehemals obdachlosen Menschen, damals noch obdachlose Menschen zusammen und haben nach zweimaliger Besetzung erreicht, dass die ehemals Obdachlosen da drin bleiben können, im Moment noch. Aber ich denke, das war eine Sondersituation, weil es vielleicht um ehemals obdachlose Menschen gehandelt hat und wir auch wirklich ein gutes Standing gekriegt haben in der Stadt, in der Stadtpolitik. Es gab ja eine Besetzungsbewegung Jahre davor und die wurden immer gleich geräumt. Das hat immer was damit zu tun, wie gerade die gesellschaftlichen Umstände sind. Manchmal gibt es so historische, einmalige Momente, wo du zuschlagen kannst und dann gewinnst du was und dann machst du das jahrelang wieder und du winnst nicht. Und du weißt manchmal nicht vorher, ob das jetzt der historische Moment war oder nicht.
Weißt du, wie jetzt die Situation im Haus ist, wer da lebt? Sind das Eigentumswohnungen oder Sozialwohnungen?
Ist ein bisschen her. Ich weiß nur, dass unten eine Kita drin ist. Ich glaube, es sind Mietwohnungen. Was vielleicht noch gut ist, wir stehen hier ja auf dem Kinderbauernhof, der wurde 81 besetzt. Und seitdem gibt es den auch. Und das ist ein ganz wichtiger Ort für die Kinder hier. Und dass es den noch gibt und dass er noch nicht bebaut ist und versiegelt ist. Wir brauchen ja mehr Entsiegelung und nicht Versiegelung. Und sollte der hier irgendwie bedroht sein, dann kämpfen wir wieder. Und dadurch, dass das ja an der Mauer war, na, es gibt ja diese vergessenen Orte an der Mauer. West-Berlin war halt eine besondere Zeit und das war auch eine tolle Zeit, weil dadurch, dass es so viele Orte gab, die wir uns erobern konnten, weil sie ja für West-Berlin nicht so wichtig waren, außer jetzt mit dieser blöden Stadtautobahn, konnten wir sie einfach uns aneignen.
Nach der Räumung, wo ging es dann für dich weiter? Persönlich, biografisch, also wo bist du dann hin?
In Fabriketagen, in WGs gelebt und dann 87 wieder angefangen mit Besetzung der Reichenberger Straße 63a, haben wir auch zweimal besetzt und 1990 gekriegt. Und damals hatten wir dann aber verhandelt und haben dann als Mieterin das Haus aufgekriegt und das existiert heute noch als Haus.
Wir haben ja jetzt, also unser nächstes Ziel ist die Luckauer Straße. Da hast du vorgeschlagen, dass wir da hingehen. Warum gehen wir dahin?
Das war auch ein Nichtverhandlerhaus. Es ist ein wichtiger Ort, weil da viele Besetzerinnenräte stattgefunden haben. Und es gab eine große Razzia 81 wo auch der Turm geratzt wurde und am Heinrichplatz die Häuser und eben auch die Luckauer 3. Da befanden wir uns gerade mit einem Besetzerrat und der Vorwurf war Bildung einer terroristischen Vereinigung und 145 Menschen wurden festgenommen und es hat uns nicht eingeschüchtert. Das war für uns egal, ob die jetzt uns Terroristin nennen oder nicht. Wir fühlten uns nicht als Terroristin, sondern es war völlig legitim.
Nachklang. Die Stimmen der Älteren aus Friedrichshain und Kreuzberg.
Wir stehen jetzt hier vor der Luckauer Straße 3, zwischen der Oranienstraße und der Sebastianstraße ist das. Und da spielte die GSG eine Rolle, habe ich gelesen. Damals hieß sie Gewerbesiedlungsgesellschaft und heute lässt sich auf ihrer Website Folgendes lesen. Studentenproteste und Hausbesetzer, Mauerfall und Regierungsumzug, New Economy und deren Crash, Clusterstrategie und Startup-Boom. Schlagworte wie diese stehen für die wechselvolle Geschichte Berlins ebenso wie für die GSG der letzten 5 Jahrzehnte. Also mit der Geschichte von Hausbesetzungen kann man heutzutage offensichtlich Werbung machen, ohne die eigene Rolle darin allzu detailliert zu beschreiben. Aber die GSG hat damals dieses Haus besessen und du hast gesagt, das spielt schon eine relativ zentrale Rolle im Sinne von, die Besetzerräte haben hier vielfach stattgefunden, Versammlungen von Menschen, die in verschiedenen Häusern gelebt haben, die sie besetzt haben.
Naja, da war öfters der Gesamtbesetzerrat. Das ist ja auch noch wichtig. Also wir hatten einen Kreuzberger Besetzerrat, der war ganz oft in der Marianstraße 48. Aber es gab ja ganz verstreut überall besetzte Häuser, außer die Lima-Straße am Schlachtensee war für Steglitz-Zehlendorf leider so ein bisschen alleine, konnte mit sich Besetzerrat machen. Aber der Gesamtbesetzer, Besetzerinnenrat, wie heute gesagt werden sollte, den gab es im Kuckuck, in der Anhalterstraße und eben auch öfters in der Luckauer Straße. Und da kamen dann die besetzten Häuser von allen Stadtteilen zusammen, um über die Gesamtstrategie zu reden und nicht bloß über die bezirkliche. Oder dieses Organisieren von untereinander, wie zum Beispiel jetzt in Kreuzberg war zum Beispiel in der Manteuffelstraße der Bauhof. Da haben die Leute aus der Nachbarschaft ganz viel Materialien hingebracht, wie Waschbecken und sanitäre Geschichten und Zement etc. etc. Und alle Häuser konnten sich da bedienen und Sachen abholen und dann Instandsetzungen betreiben.
Und wie muss man sich das vorstellen? Sind da Delegierte zu den Besetzerinnenräten gegangen oder sind die gewählt worden? Wie waren die zusammengesetzt? Was gab es da für Entscheidungsstrukturen und Prozesse?
Das war eine wilde Zeit, weil es gab diese Deli-Strukturen nicht. So, wer Zeit hatte, geht hin. Und es gab auch nicht eine richtige, wirkliche Moderation. Irgendjemand hat dann mal die Gesprächsleitung in die Hand genommen, dann hat jemand anderes das gemacht. Und vor allem die Lautesten haben sich durchgesetzt und vor allem Männer haben sich durchgesetzt. Also diese Gesprächskultur mit Moderation, wie wir sie heute haben, hatten wir damals nicht. Ein Fortschritt heute.
Was waren die Themen, über die ihr da gesprochen habt? Und habt ihr dann auch so allgemeinverbindliche Entscheidungen getroffen? Oder war das eher so ein Austausch, hatte das so einen Forumscharakter mit Ideen sammeln, wie man die eigene Besetzung noch anders gestalten kann? Oder wie sah es aus?
Alles Mögliche. Also es gab politische Themen oder auch Organisierung oder auch zum Beispiel sowas wie, was ganz wichtig war, wenn es mal wieder einen Übergriff oder eine Vergewaltigung innerhalb eines Hauses gab. Natürlich gab es das auch. Und dann war klar, wir sind zum Teil mit dem gesamten Besetzerrat dann in das Haus und haben diesen Vergewaltiger rausgeschmissen. Also da wurde nicht lange gefackelt oder irgendwie mit dem geredet oder jetzt wie heute Täterarbeit gemacht, sondern da wurde gleich gehandelt und raus. So, was auch, würde ich sagen, heute sind wir da viel, viel weiter und besser aufgestellt, weil der Täter konnte dann irgendwo anders weiter irgendwie sich betätigen und wurde dann vielleicht kein Einhalt geboten. Und da wird heute schon viel, viel verantwortungsvoller damit umgegangen und geguckt, dass das nicht möglich ist und dass vielleicht auch sich der Täter verändern kann. Ja, wir sind da etliche Schritte weiter als damals. Oder was hier für Kreuzberg wichtig war, hier gab es ganz stark die Grauen Wölfe. Und die Grauen Wölfe sind ja Faschisten, türkische Faschisten. Die gibt es leider heute immer noch. Die haben sich halt heute festgesetzt. Hasir zum Beispiel ist ein Unterstützer von den Grauen Wölfen. Der hat ja ganz viele Lokale hier. Und die haben Heroin verkauft damals. Und den Verkauf von Heroin wollten wir stoppen. Und haben deswegen gesagt, okay, wie kriegen wir das hin, indem wir einfach eine klare Sprache ihnen zeigen, dass es so nicht geht, dass sie sich zurückziehen müssen. Und von Läden, die die Grauen Wölfe betrieben haben, wie Reisebüros und so weiter, wurden dann die Scheiben eingehauen und ihnen Botschaften übersendet, dass es auch weitere Angriffe geben wird, natürlich auf der Sachbeschädigungsebene, wenn sie weiterhin Heroin verkaufen. Und das hat sie auch tatsächlich eine Zeit lang zurückgedrängt. Ja, heute, finde ich, sind die Grauen Wölfe, sie sind da und es gibt Antifa-Arbeit, es gibt irgendwie Anti-AfD-Demos, aber die Grauen Wölfe werden total vergessen und das finde ich, eigentlich geht das nicht. Vor allem, wir können die kurdischen Genossinnen und Genossen nicht so alleine damit lassen, weil die werden nämlich angegriffen von den Grauen Wölfen. Wie jetzt auch in Tegel, in dieser geflüchteten Lager, ja, wurden die kurdische Genossinnen und Genossen von Grauen Wölfen angegriffen. Und wir müssen unser Spektrum ein bisschen erweitern, unsere Sichtweise.
Aber das ist doch ganz interessant. Also hat man die erkannt auf der Straße? Wie kann man sich das vorstellen? Oder war das einfach nur so eine kriminelle Vereinigung?
Naja, leider ist sie ja nicht verboten. Und der legale Ableger ist eine Regierung, die AKP in der Türkei. Naja, wir wussten das. Wir haben ja schon viel mit migrantischen Genossinnen und Genossen zusammengearbeitet. Und die haben uns schon gesagt, wo die sind und wo die ihre Läden haben, wo sie sich treffen und so weiter. Und auch das, diese Infos gäbe es weiterhin, wenn wir uns darum bemühen.
Also wir müssten einfach nur die Leute fragen und die würden uns schon sagen, wo die Grauen Wölfe sind. Also man muss mit den Menschen sprechen eigentlich.
Zum Beispiel der Laden Oregano, das ist so eine Art Imbiss in der Oranienstraße 19a, der wurde jetzt von den Grauen Wölfen übernommen.
Ich habe noch eine Nachfrage, weil du gerade meintest, ihr habt auch eng zusammengearbeitet mit migrantischen Genossinnen und Genossen. Es klingt aber so, als ob es schon so zwei separierte Welten waren. Oder war das schon so, dass auch in den besetzten Häusern, dass da migrantische Menschen gewohnt haben oder eher nicht? Du hattest schon erwähnt, dass sowas wie sexualisierte Gewalt ein Thema war, also Sexismus im weitesten Sinne. Ist auch Rassismus ein Thema gewesen damals schon oder eher nicht so?
Also unter uns eher nicht so. Wobei ich sagen würde, natürlich gab es Rassismus unter uns auch, aber das war noch nicht so Thema. Vielleicht kommen wir dann, wenn wir jetzt gleich vor die Cottbuser Straße 8 gehen. Die Cottbuser Straße 8 wurde besetzt, 81 im Februar, mit zwei migrantischen Frauen. Aber wir waren eben vorwiegend Deutsche, also Menschen mit deutschem Pass, weil die anderen keine gute aufenthaltsrechtliche Situation hatten und für uns klar war, wir besetzen und gucken, dass wir ganz schnell dafür Verträge kriegen und dass das dann abgesichert ist. Und dem war dann auch so. Es war relativ schnell in trockenen Tüchern und die Frauen mit ihren Kindern konnten dann einziehen und das waren viele. Und wir sind dann noch eine Zeit lang geblieben und haben geguckt, dass es auch wirklich abgesichert ist, haben teilweise auch Instandsetzungen gemacht, haben mit Bügeleisen die Löcher auf dem Dach gestopft, also so Teerpappe mit Bügeleisen da drauf gebügelt. Ja, und sind dann weitergezogen in Turm, um den Frauen mit den Kindern Platz zu machen.
Gut, dann gehen wir jetzt mal zum Oranienplatz.
Nachklang. Die Stimmen der Älteren aus Friedrichshain und Kreuzberg.
Wir stehen hier am Oranienplatz in Kreuzberg und es ist ein schöner Vormittag. Menschen fahren zur Arbeit. Ja, der Oranienplatz wird einmal durchschnitten durch die Oranienstraße. Und es ist eine Menge Verkehr, aber es ist gleichzeitig auch ein Ort, wo viele Leute auf Bänken sitzen und sich die Sonne auf die Nase scheinen lassen.
Und wir sind immer noch unterwegs mit Uschi, die uns erzählt, was es für politische Aktionen gab und für Hausbesetzungen in der Zeit der vor allem 1980er Jahre. Und Uschi ist es auch, die uns hier an den O-Platz gebracht hat. Und warum, das erzählt sie uns jetzt.
Der O-Platz war eben auch für Ende der 80er Jahre ein durchaus wichtiger Platz. Wir sind am 1. Mai 87. Da ist der Lausitzer Platz etwas entscheidender, aber eher als Ausgangspunkt. Es gab ja die Planung vom Senat, eine Volkszählung zu machen. Und dagegen gab es ziemlich Widerstand. Und am 1. Mai 87 wurde dann im Mehringhof eine Razzia gegen das Anti-Volkszählungsbüro durchgeführt. Und auf dem Lausitzer Platz war immer am 1. Mai ein Maifest. Und die Kunde kam da an, dass da durchsucht wurde, und da explodierte was. Aber da explodierte was, weil da vorher schon so viel Frust aufgebaut war. Und es brauchte nur noch so einen kleinen Zündfunken. Und es gab am 1. Mai 87 einen wirklich großen Riot in Kreuzberg. Und da hat ja Bolle gebrannt. Und da gab es viele Szenen, wie die Polizei verjagt wurde. Und es gab ein Gefühl von Stärke, aber es gab auch ein Gefühl von, da wurde auch viel kaputt gemacht. Also wurde kleine Läden eingehauen. Es gab sogar Vergewaltigungen in Hausfluren. Also na, es gab Schatten und Sonnenseite zugleich. Und wir haben damals nach dem 1. Mai 87 zu einer Kiezversammlung eingeladen, um darüber zu reden, wie gehen wir damit um, was heißt das für ein Kiez. Und da kamen 500 Menschen. Und wir haben mit 500 Menschen, also ganz viele Anwohnende und so weiter, haben wir sozusagen die erste Kiezversammlung gemacht. Und das war ein ganz schöner Startschuss, weil wir diese Tradition dann fortgeführt haben mit sogenannten Kiezpalavern, auch bis in die 90er Jahre, wo manchmal 150, 200 Leute zu den Kiezpalavern kamen. Und das war eine wichtige Stärkung für den Kiez. Und diese Tradition wurde vor einigen Jahren auch wieder in Berlin aufgegriffen. Und wir haben Kiezversammlungen in SO36 gemacht. Mittlerweile gibt es Kiezversammlungen in Neukölln, im Wedding, in Friedrichshain, in Lichtenberg, im Kiezpalaver in Schöneberg. Also ich hoffe, dass diese Tradition wieder weiter aufgegriffen wird. Wir können uns nicht nur über Social Media organisieren. Wir brauchen eine Face-to-Face-Kommunikation. Wir müssen uns sehen, wir müssen Vertrauen aufbauen, wirklich als Menschen. Und dazu braucht es solche Versammlungen. Am O-Platz gab es dann infolge der Kiezversammlung, gab es hier ein richtiges Fest nochmal, wo wir alle eingeladen haben, dass Kreuzberg eben auch vielseitig ist und auch Feste feiern kann ohne ein Riot. Wobei versucht wurde, hier an der Ecke den Plus zu öffnen. Also es gab beides auch manchmal nebeneinander, und das macht halt auch Kreuzberg aus. Auf dem O-Platz haben dann die Jahre danach immer am 1. Mai die revolutionären 1. Mai-Demos gestartet. Von daher war das auch immer ein wichtiger Versammlungsort. Und im Jahre, jetzt springe ich mal ein paar Jährchen, im Jahre 2012 gab es ja einen sogenannten Marsch gegen die Residenzpflicht von Geflüchteten von Würzburg über Wochen hierher. Und dann wurde der O-Platz besetzt von Geflüchteten, und es gab hier anderthalb Jahre eine Besetzung, die ganz wichtig war für die Stärkung der Geflüchteten, für die Zusammenarbeit mit Unterstützerinnen und Unterstützern. Natürlich nicht immer reibungslos, wie soll es auch anders sein, aber es war eine Stärkung für die Geflüchtetenbewegung bzw. für die antirassistische Bewegung. Später wurde ja noch die Gerhard-Hauptmann-Schule in der Ohlauer Straße besetzt. Alles wichtige Punkte, wo ich denke, also ich mache jetzt nochmal so einen Schwung zu heute. Es gibt so viel Leerstand in der Stadt. Nicht so viel wie vielleicht Anfang der 80er, aber es gibt genügend. Und es gibt so viel Wohnraumbedarf, nicht nur für Leute, die bezahlbaren Wohnungen brauchen, sondern wir wissen auch für Menschen, die auf der Straße leben. Gerade Geflüchtete können ja nicht selber besetzen. In Paris, die machen das zu Tausenden zum Teil, aber hier ist es irgendwie nochmal anders. Wir müssen uns wieder Wohnraum aneignen, wir müssen uns die erkämpfen. Also in Berlin gibt es teilweise pro Jahr 5000 Demos. Das juckt manchmal überhaupt niemand mehr. Wir müssen da größere Aktivitäten starten, wie gesagt, kollektive Aneignungsaktionen mit Hunderten von Menschen von dem Leerstand, Büroleerstand oder auch von der BIM, das ist die Berliner Immobilienmanagementgesellschaft, die die Grundstücke vom Berliner Senat verwaltet, oder die BIMA, die das Gleiche macht für den Bund. Die lässt einfach unglaublich viele Gebäude leer stehen. Das geht nicht. Und ich meine, wir haben Anfang der 80er auch Bruchbuden besetzt. Es muss manchmal ein bisschen die Fähigkeit dann halt mitgebracht werden, Sachen zu reparieren, Sanitäranlagen wieder in Schuss zu bringen. Ein bisschen aus der Komfortzone raus, das ist kein Problem. Das macht aber auch Spaß.
Es gibt ja so eine Seite, die nennt sich Leerstandsmelder. Da kann man einen ganz guten Überblick darüber bekommen, was so alles leer steht. Wenn du jetzt quasi den Bogen von damals ins Heute ziehst und sagst, Demonstrationen sind vielleicht gut und wichtig, aber wen kratzt es, und vielleicht dafür plädierst, sich Wohnraum auch wieder anzueignen, was würdest du sagen, was ist der Unterschied zwischen damals und heute, was Risiken betrifft, was Aussichten auf Erfolg betrifft? Also es wurde ja diese Berliner Linie entwickelt, die du schon erwähnt hast, dass immer sofort geräumt wird und so. Also wie siehst du die Chance für Besetzungen im Vergleich zu in den 80er Jahren?
Ich denke, wenn viele Leute, hunderte von Leuten und nicht bloß eine kleine Besetzungsbewegung das macht, sondern wirklich hunderte, also wir müssen uns so organisieren, zum Beispiel über diese Kiezversammlung, dass die Aneignung mit hunderten von Leuten, tausenden von Leuten passiert und dann geguckt wird, wer braucht Wohnraum. Ja, es können ja auch Leute besetzen und die Häuser aneignen und selber gar nicht vielleicht jetzt Wohnraum brauchen. Aber dann zu gucken, okay, Geflüchtete sollen raus aus diesen Lagern, Geflüchtete sollen raus aus diesen Wohncontainern, wo sich, wie jetzt im Britzer Garten, Widerstand wieder formiert und alles nach rechts offen, weiter rechts hin tendiert. Wenn wir als sogenannte Zivilgesellschaft wirklich zeigen, nein, wir wollen, dass Geflüchtete hierher kommen, wir wollen denen aber auch einen lebenswerten Raum bieten und nicht bloß irgendwo abschieben, und das ist doch kein Leben für die. Und das ist ja auch das, was die Leute sehen, die hängen da nur rum. Nein, sie brauchen ein lebenswertes Leben, und das müssen wir ihnen kollektiv ermöglichen. Und das ist für mich auch Antifa-Arbeit.
Das ist ja das, worum es bei der O-Platz-Besetzung auch ging. Also zum einen gegen die Residenzpflicht, aber auch gegen die Pflicht, in Lagern zu leben und Recht zu arbeiten und zu studieren, und gegen Abschiebungen. Die O-Platz-Bewegung ist jetzt nicht mehr so richtig aktiv, aber es gibt Gruppen, die noch existieren. Also es gibt auch immer noch eine Internetseite, auf der man sich informieren kann, auf oplatz.net, und so etwas wie Women in Exile, die damals aktiv waren, oder der International Women's Place, die gibt es ja quasi auch immer noch. Also da kann man sich durchaus auch immer noch engagieren.
Die Schlafplatz-Orga gibt es auch noch. Das ist zwar jetzt keine Aneignungsform, aber wenn Leute für eine Zeit weg sind, dann wendet euch doch an die Schlafplatz-Orga. Die organisieren tatsächlich und sind auch verbindlich und vertrauenswürdig. Und dann können da Geflüchtete für eine Zeit tatsächlich in der Wohnung wohnen. Und das ist wichtig.
Nachklang. Die Stimmen der Älteren aus Friedrichshain und Kreuzberg.
Wir stehen hier auf der Cottbuser Straße. Das ist eine große, breite Straße, die direkt von der Cottbuser Brücke hierher führt. Hier schräg gegenüber wird schon der Markt am Maibachufer aufgebaut. Genau, und hier in diesem Haus ist hier unten eine Fahrradwerkstatt, die Radspannerei drin. Und das Haus war in den 80ern auch besetzt. Und darüber erzählt uns jetzt Uschir ein bisschen was.
Sag nochmal, wann seid ihr da eingezogen? Wann habt ihr besetzt? Wie habt ihr besetzt?
Na, im Februar 81 war das. Und naja, clandestin. Aber auch nicht mehr ganz so clandestin wie jetzt 79 oder 80, das vonstatten ging. Es war ein leerstehendes Haus. Und die Wohnungen waren nicht ganz solche Bruchbuden wie woanders. Das hatten wir uns auch so ausgesucht, damit die migrantischen Frauen mit ihren Kindern auch wirklich gleich einziehen konnten. Das war wichtig. Und hat er ja schon gesagt, dass wir dann irgendwann mal dann raus sind, nachdem es quasi die Wohnung oder das Haus safe waren. Aber bis dahin, also was das Gute war, in der Kohlfurter Straße gab es 2 besetzte Häuser, in der Frankelufer gab es 2 besetzte Häuser. Diese 5 Häuser, wir haben eine Art Blockrat gebildet und haben uns gegenseitig sehr unterstützt, auch in den ganzen Instandsetzungsarbeiten. Und ich meine, die Frauen mussten sich viel um ihre Kinder kümmern. Und deswegen haben viel die Leute aus der Nachbarschaft gemacht. Und da ist auch die Idee mit den Patenschaften geboren worden, dass aus der Zivilgesellschaft, dass Leute Patenschaften von Häusern übernehmen und auch da in die Öffentlichkeit mehr treten oder manchmal auch Gelder irgendwie akquiriert haben oder Materialien oder, ja, also es war wie so eine Art Schutz für die besetzten Häuser und gerade für so vulnerable Häuser, die mit migrantischen Menschen dann bewohnt waren, sehr wichtig.
Ich finde es interessant, ich habe in einer Chronik gelesen, also Zivilgesellschaft dann ja relativ weit gefasst, weil ich habe hier zum Beispiel gelesen, die Kreuzberger Martha-Gemeinde hat die Patenschaft für das erste von Frauen besetzte Haus in der Liegnitzer Straße 5 übernommen. Eine ÖTV-Betriebsgruppe, der SPD-Kreisverband Schöneberg, ProfessorInnen-Rechtsanwältinnen übernehmen die Patenschaft für die Winterfeld 38, der Berliner Mieterverein für die Koloniestraße 30 und jetzt Achtung, 7 von 11 FDP-Landesvorsitzenden übernehmen eine Patenschaft für die Polstraße 61. Das hat mich ein bisschen vom Stuhl kippen lassen. Also wie kam es dazu, dass es so eine große Bewegung gab für Patenschaften? Was war für FDP-Landesvorsitzende der Hintergrund, das zu tun?
Das kann ich natürlich, die Beweggründe von Ihnen kann ich nicht benennen, warum das so war. Aber es war einfach ein gesellschaftliches Phänomen und wir waren eine Kraft. Einerseits eine Kraft und andererseits aber auch verletzlich. Und ich glaube, es gab das Gespür von vielen, jo, da ist ein Aufbruch. Wir können was verändern. Und ich meine, FDP ist ja liberal unterwegs. Warum für Sie jetzt dann eine Aneignung von Eigentum so wichtig war, das ist mir auch ein Rätsel. Aber bei den Gewerkschaften und den Kirchen und so weiter ist es ja klar. Und war auch gut so. Es war gut so und damit hatte das Ganze auch eine Breite gekriegt und eine stärkere Kraft, und damit wir das durchsetzen konnten, was wir dann auch durchgesetzt haben.
Und kannst du noch ein bisschen was zur Entstehung von der Besetzung in der Cottbuser Straße 8 sagen? Also weißt du noch, wie ihr in Kontakt gekommen seid mit den Frauen, die Wohnraum brauchten, und wie ist die Idee aufgekommen, ein Haus zu besetzen? Wie seid ihr mit denen? Wart ihr quasi dann nur so ein bisschen DienstleisterInnen und die sind dann eingezogen? Wie ist das alles entstanden?
Es gab den Treffpunkt und den gibt es immer noch für Migrantinnen. TIO hieß der und heißt er heute immer noch. Und darüber haben sich migrantische Frauen organisiert und darüber gab es dann auch die Kontakte. Eine Frau hat da auch gearbeitet, die dann selber mit ins Haus gekommen ist. Ja.
Und wie kann man sich dann so eine Verhandlung vorstellen? Also war das dann immer auch mit dem Senat, der dann zwischen EigentümerInnen und BesitzerInnen verhandelt hat? Wie kann man da überhaupt Forderungen durchdrücken?
Ich war bei den Verhandlungen nicht dabei. Da war ich schon innerlich auf dem Absprung. Ich dachte mir, das können andere besser. Von daher, ich weiß nicht, wie damals die Verhandlungen lief. Dazu kann ich nichts sagen.
Und heute? Die Cottbuser Straße 8, was ist da heute drin und wer lebt da drin? Sind das immer noch migrantische Frauen, die alleinerziehend sind mit ihren Kindern?
Es gibt noch migrantische Menschen, die da wohnen, aber es sind Eigentumswohnungen geworden, leider, ja.
Also es gab diese ganzen Besetzungen. Ich glaube, die Hälfte der besetzten Häuser sind über Verhandlungen legalisiert worden, wenn ich das jetzt gerade richtig wiedergebe. Zwar mehr, meinst du? Der Kiez hat sich aber in der Zeit wahnsinnig verändert. Jetzt hast du auch schon über Kiezversammlungen gesprochen, die weiter stattfinden. Und ich frage mich manchmal, was bedeutet das für so einen Kiez, wenn da Menschen leben, die gar nicht so sehr politische und gesellschaftliche Kämpfe eventuell führen müssen, weil sie relativ abgesichert sind? Inwiefern kann man da überhaupt noch aus einem Kiez heraus politisch agieren? Wie gut besucht sind Kiezversammlungen und wer kommt da überhaupt noch? Wie würdest du sagen, wie hat sich das verändert? Wie würdest du die aktuelle politische Situation gesellschaftlich in Kreuzberg beschreiben?
Naja, leider nicht mehr kämpferisch. Aber manchmal blitzt wieder sowas auf. Und ich finde, Kreuzberg ist immer noch anders als andere Bezirke, auch wenn Kreuzberg gentrifiziert ist. Wir haben manchmal auf den Kiezversammlungen auch privilegierte Menschen, die bereit sind, ihre Privilegien zu teilen oder zumindest nicht so alles so sagen und klanglos hinnehmen zu wollen. Zum Beispiel, es ist zwar ein anderer Bezirk, aber bei der Habersatzstraße haben wir solch eine große Bereitschaft gehabt von Menschen, die die Sachen gespendet haben. Wir sind fast ertrunken an Spenden und in Hilfsbereitschaft und so. Und ich denke, wenn wir hier wieder mehr Kämpfe tatsächlich real praktisch umsetzen würden, wie zum Beispiel, was ich vorhin meinte mit den Aneignungen von leerstehenden Bürogebäuden, leerstehenden Wohnraum und das massenhaft zu machen, wäre, glaube ich, sofort wieder so eine Solidarität zu spüren und praktisch da. Wir müssen es nur anpacken.
Die nächste Gelegenheit, als Kiez gemeinsam zu agieren, ist ja vielleicht, wenn der Görlie umzäunt wird. Da kann man ja mal gucken, wie groß das Mobilisierungspotenzial ist. Was bleibt für dich aus dieser Zeit, wie du es selber erlebt hast? Besetzte Häuser, die legalisiert sind, die Situation jetzt. Was bleibt für dich aus dieser Zeit?
Ich lebe immer noch gerne in meinem Dorf hier. Ich würde nicht woanders wohnen wollen. Und eben auch wegen der Gewissheit, es ist mehr drin. Es ist mehr möglich.
Nachklang. Die Stimmen der Älteren aus Friedrichshain und Kreuzberg.
Querfunk Info. Querfunk Info am Donnerstag, den 24.10. Das war ein Beitrag vom Freien Radio Berlin über Hausbesetzungen im Berliner Kreuzberg der 70er und 80er Jahre. Weiter geht's jetzt mit einem Beitrag zur zurückliegenden Mexiko-Tagung in Berlin. Diese fand unter dem Motto Menschenrechte statt. Was dort besprochen wurde, das hört ihr jetzt.
Menschenrechte in Mexiko, die Rolle der Zivilgesellschaft und internationale Verantwortung. Unter diesem Titel veranstalteten die Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko und die Heinrich-Böll-Stiftung Mitte September eine zweitägige Fachtagung.
Herzlich willkommen zu unserer diesjährigen Mexiko-Tagung, um eine Plattform zu schaffen, auf der wir uns austauschen, voneinander lernen und vor allem über konkrete Maßnahmen sprechen können, um die Menschenrechte in Mexiko zu stärken.
So begrüßte uns die Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung, Imme Scholz.
Jährlich hören wir von Tausenden Verschwundenen, von Morden an JournalistInnen und AktivistInnen. Deshalb zeigen wir hier auch die Fotos der 43 jungen Männer, die vor 10 Jahren in Ayotzinapa verschwunden sind.
Was in Ayotzinapa passierte, fasst die Doku Tödliche Exporte 2 von Daniel Harrich 2020 folgendermaßen zusammen.
Etwa 50 Studierende besetzen öffentliche Busse, um damit von einer Demonstration zurück in ihr Lehramtsseminar zu fahren. Polizisten stoppen den Bus, eröffnen das Feuer auf die unbewaffneten jungen Menschen. 6 Studenten werden erschossen, 2 schwer verletzt. 43 Studenten, alle zwischen 18 und 23 Jahre alt, entführt. Sie sind bis heute verschwunden.
Der Fall schlug weltweit große Wellen. In Deutschland nicht zuletzt deshalb, weil die an dem Verbrechen beteiligten mexikanischen Polizisten deutsche Waffen verwendeten.
Sie schossen auch mit Kriegswaffen aus Deutschland. Sturmgewehre des Typs G36 der Firma Heckler & Koch. Dabei hatte die Bundesregierung nicht genehmigt, sie hierhin zu liefern. Wie konnte es trotz deutscher Rüstungsexportkontrolle dazu kommen?
Deutsche Rüstungsunternehmen beliefern Mexiko zwar schon seit vielen Jahrzehnten mit Kriegsgerät, diese Gewehre aber waren illegal exportiert worden. Heckler & Koch und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hatten gemeinsame Sache gemacht, um die deutsche Rüstungsexportkontrolle zu täuschen.
Am 26. September 2024 wird sich das Verschwinden der 43 Studenten aus Ayotzinapa zum 10. Mal jähren, ohne dass ihr Verbleib und der Hergang der Ereignisse sowie alle Verantwortlichen dieses schweren Menschenrechtsverbrechens vollständig bekannt sind.
So Françoise Greve vom Netzwerk Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko. Als verschwunden gelten in Mexiko aktuell mehr als 100.000 Menschen, Nicht nur, was die 43 Studenten betrifft, gilt:
Die Diffamierung von Angehörigen und unterstützenden Menschenrechtsorganisationen sowie internationalen Gremien und die Vertuschung und Verweigerung von Informationen durch staatliche Sicherheitskräfte sind in diesem 10. Jahr besonders eklatant geworden.
Die Gewalt spitzt sich aktuell zu. Die wiedergewählte Regierungspartei Morena versteht sich selbst zwar als fortschrittlich, verweigert sich aber der Zusammenarbeit mit Menschenrechtsorganisationen, bedrängt und diffamiert MenschenrechtsverteidigerInnen regelmäßig öffentlich.
Für die neue Präsidentin Claudia Sheinbaum ist diese Situation eine enorme Herausforderung. Und ich hoffe, dass sie, anders als ihr Vorgänger, erkennt, dass die zivilgesellschaftlichen Organisationen wichtige Partner sind.
Am 1. Oktober begann die Amtszeit der neuen Präsidentin Claudia Sheinbaum. Akteure der mexikanischen Zivilgesellschaft werden abermals den Dialog suchen.
Menschenrechtsorganisationen dürfen nicht das Ziel staatlicher Repression sein. Sie sind nicht das Problem, sondern Teil der Lösung.
Zu diesem Thema besuche ich am zweiten Tag der Mexiko-Tagung die Gesprächsrunde um Dr. Carlos Ogas.
Wir machen uns nicht allzu große Hoffnungen. Lieber geben wir Acht darauf, gut für uns selbst zu sorgen. Denn in Wirklichkeit ist uns klar, dass wir leider auch von der kommenden Legislaturperiode keine wesentlichen Veränderungen zu erwarten haben.
Er arbeitet im Menschenrechtszentrum Fray Bartolomé de las Casas, kurz FRAIBA, in San Cristóbal, der Hauptstadt des südlichsten Bundesstaats Mexikos, Chiapas.
Systematisch erwähnte Präsident Andrés Manuel López Obrador FRAIBA in seinen morgendlichen Ansprachen seit Januar 2024.
Das Menschenrechtszentrum dokumentiert seit 35 Jahren Gewalt, Vertreibungen und Massaker, in die eben auch das mexikanische Militär immer wieder verwickelt ist. Der damalige Präsident Mexikos aber stellte sich hinter die Soldaten und griff stattdessen FRAIBA verbal an.
Difamaciones, señalamientos, algunos vinculados a la narrativa.
Diffamierungen, Anschuldigungen, zum Beispiel mit dem Narrativ, wir seien konservative Fortschrittsfeinde. Oder wir würden lügen, was die Zahlen angeht, die wir veröffentlichen.
Solche Anschuldigungen gefährden MenschenrechtsverteidigerInnen und erschweren ihre Arbeit sehr. Von offizieller Seite haben sie weder Schutz noch Anerkennung zu erwarten. Grünes Licht für kriminelle Banden und skrupellose Unternehmen.
Es wird noch komplizierter, wenn wir bedenken, dass es keine trennende Linie gibt zwischen Kriminalität, Regierung und Unternehmen.
Ich selbst ging vor 4 Jahren nach Chiapas, um von FRAIBA auf eine 2-wöchige Menschenrechtsbeobachtung vermittelt zu werden. Das Programm nennt sich Brigada Civilis de Observación, kurz BRICO, zu Deutsch Zivile Beobachtungsbrigaden. Gemeinsam mit einem belgischen und 2 spanischen BeobachterInnen war ich 2020 in Chicomocelo, nahe der Grenze zu Guatemala. In 2 Schichten dokumentierten wir morgens und nachmittags Militärbewegungen und zeigten zugleich den Soldaten durch unsere Präsenz, dass eine internationale Öffentlichkeit besteht. Die Beobachtung wirkt im besten Fall vorbeugend, sodass es gar nicht erst zu Gewalt kommt. Die Soldaten fuhren täglich vor in einem großen Bus von Mercedes-Benz. Sie trugen Gewehre, die ich beim ersten Blick als das markante G36 von Heckler & Koch erkannt haben wollte, bloß das Firmenlogo fehlte. Und erst nach ein paar weiteren Recherchen stellte ich fest, dass das mexikanische Militär mittlerweile selbst massenhaft Klone des G36 herstellt. Das sogenannte FX-05. Offensichtlich ein weiterer Trick zur Umgehung von Rüstungsexportkontrollen. Nach den Beobachtungsschichten gingen wir spazieren oder einkaufen im Markt. Wir badeten im Fluss, kochten zusammen, lernten einander kennen, tauschten uns aus und hatten eine gute Zeit. Damals blieb alles friedlich. Ich frage also Dr. Ogas nach der aktuellen Lage in Chicomocelo.
In Chicomocelo, lamentablemente tuvimos que
Leider mussten wir 2021 die Beobachtungen in Chicomocelo beenden, Wir haben die Lage neu bewertet, denn offensichtlich war das organisierte Verbrechen dabei, sich breit zu machen. Also haben wir gemeinsam mit den Leuten vor Ort entschieden, das Beobachtungscamp zu schließen.
Was er jetzt erzählt, ist schwer zu ertragen. Vor einem Monat erst kommt es in Chicomucelo zu brutalen Auseinandersetzungen zwischen Kartellen. 6000 Menschen fliehen aus ihren Gemeinden. Die giftigen Baritminen sind wieder geöffnet, gegen deren Betrieb die Gemeinde vor Ort so engagiert war. Ich melde mich per WhatsApp bei denjenigen, die ich dort kennengelernt habe. Es geht ihnen soweit gut, aber was sie erlebt haben, ist für mich unbeschreiblich. Und die Situation bleibt sehr angespannt. Nach der Gesprächsrunde treffe ich Leute von Carea e.V., der Organisation, die mich damals vor meiner Abreise noch in Deutschland in 2 tollen Seminaren auf die Beobachtung vorbereitet hatte. Angesichts der Nachrichten aus Chicomucelo ist die Stimmung gedämpft. Ich vereinbare noch ein kurzes abschließendes Interview mit Anne Haas von Carea, die ich noch aus Mexiko von Freibar kenne.
Mein Name ist Anne Haas, ich bin von der Organisation Carea. Wir arbeiten zusammen mit dem mexikanischen Menschenrechtszentrum Fray Bartolomé de las Casas. Das wiederum ist in Chiapas in Mexiko und die haben ein Projekt der internationalen Menschenrechtsbeobachtung. Das ist ein Projekt, bei dem internationale und auch mexikanische Freiwillige für 2 Wochen in verschiedene, meist indigene Gemeinden reisen und dort die Situation beobachten und dokumentieren. Wer daran teilnehmen will, kann das gerne machen. Wir haben die nächsten Vorbereitungsseminare jetzt Anfang November, zum Teil online, zum Teil in Kassel. Meldet euch gerne an. Unsere Internetseite ist www.carea-menschenrechte.de.
Bei Carea, carea-menschenrechte.de, erfährst du alles über die internationale Menschenrechtsbeobachtung in Chiapas. Es lohnt sich. Rosa Rodriguez von Freibar lädt euch ausdrücklich und ganz herzlich ein.
Wir suchen solidarische Menschen, die sich mit ihrer Zeit, Kraft und Gesellschaft einbringen möchten, um in Austausch zu treten mit indigenen Gemeinden, deren Menschenrechte bedroht sind.
Querfunk Info.
Das war Querfunk Info am Donnerstag, den 24. Oktober. Die nächste Ausgabe gibt's übermorgen am Samstag, den 26.10. Los geht's dann um 8 Uhr in der Früh. Hier natürlich auf Querfunk Karlsruhe 104,8 Megahertz. Gleich von 17 bis 22 Uhr hört ihr unser Programm. Im Internet unter querfunk.de könnt ihr euch einklicken. Auf UKW, auf eurem Radio geht's dann um 22 Uhr weiter. Dann hört ihr die Dance Show im freien Radio Karlsruhe Studio 23. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Donnerstag. Macht's gut und tschüss.